Liebe Gäste der Universität Freiburg, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte euch alle ganz recht herzlich begrüßen zu dieser Diskussionsveranstaltung, die eine Ausgabe der Reihe Freiburg Talks on Environment Society ist. Diese Diskussionsreihe ist eine Veranstaltung der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen, der ich auch angehöre. Mein Name ist Stefan Paulik, ich bin dort Hochschullehrer für nachhaltige Industriesysteme und ich werde diesen Abend hier moderieren. Das Thema ist CO2-Abgabe, mehr Klimaschutz, weniger Bürokratie und sozial gerechte Energiepreise, Fragezeichen. Die Bedeutung des Themas ist klar, sowohl auf politischer Ebene als auch durch Ereignisse wie den Dürresommer 2018 und so weiter. Ich denke, dazu muss ich nicht weiter ausführen. Die Frage ist, wo stehen wir beim Klima? Die letzten Zahlen, veröffentlicht Anfang April vom Umweltbundesamt, sprechen eine deutliche Sprache. Die CO2-Emissionen der Bundesrepublik Deutschland haben sich in den letzten Jahren nur unwesentlich verändert. Es gab im letzten Jahr einen Rückgang, vermutlich ausgelöst durch den warmen Sommer, also sprich weniger Energieverbrauch durch die lange Wärmeperiode. Aber insgesamt ist klar, die Emissionen sind zu hoch. Das Ziel für 2020 wird aller Voraussicht nach nicht erreicht. Wir sind jetzt in einer Periode, in der die einfachen Maßnahmen ergriffen wurden und wir uns langsam überlegen müssen, wie soll es weitergehen mit dem Klimaschutz. Stichwort ambitionierter Klimaschutz. Wir wissen, dass es uns alle angeht. Es geht unser privater Verbrauch an, aber wir brauchen auch einen Systemwandel. Stichwort Energiewende. Die Zeitungen sind voll mit Artikeln von Leuten, die verzweifelt sind. Sie haben alles versucht, Fleischkonsum reduziert, sie fliegen nicht und sie sind trotzdem noch nicht unglücklich und mit den Emissionen ist es auch egal. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie können wir Veränderungen auf privater Ebene koppeln an einen Systemwandel. Die großen Hebelpunkte sind bekannt. Autohaus, Fliegen, Fleisch. Wenn ich hier was ändern kann, ist viel gewonnen. Abfall taucht hier nicht auf. Abfall ist sicherlich ein relevantes Umweltproblem, aber es ist gibt keinen besonders großen Ausschlag, wenn es ums Klima geht. Da sind hier die großen Kategorien. Auf der anderen Seite habe ich den Umbau des Energiesystems, der Industrie, der Infrastruktur und der rechtlichen ökonomischen Rahmenbedingungen. Und es ist klar, es muss beides zusammenarbeiten. Es nützt nichts, wenn ich selber auf Konsum verzichte und gegen ein System arbeite, wo Flugreisen immer noch billig sind und so weiter. Es nützt nichts, wenn das Energiesystem umgebaut wird, die Industrie entsprechend, die Infrastruktur und die Leute trotzdem weiter CO2-intensive Güter nachfragen. Beide Maßnahmenpakete müssen sich in der Mitte treffen. Man kann das auf vielerlei Ebenen diskutieren. Rechtlich, ökonomisch, wissenschaftlich, moralisch, theologisch. Wir wollen uns heute die ökonomische Ebene anschauen. Insbesondere möchte ich aus dem Buch zitieren, was von dem heute noch Rede sein wird, Marktwirtschaft reparieren. Wir erkennen an, dass eine rein kulturelle Transformation, also eine komplette Lebensstiländerung der westlichen Gesellschaft sehr ambitioniert ist, aber die ökonomische Anreizstruktur bleibt unverändert mächtig. Also einfach die Tatsache, dass durch Preisgestaltung der verschiedenen Produkte Kaufsignale gegeben werden für mehr Konsum oder weniger. Mit diesen Aspekten des Klimawandels und dessen Bekämpfung wollen wir uns heute vor allem befassen. Klimapolitik hat zwei ökonomische Hauptinstrumente. Es ist zum einen die CO2-Steuer und zum anderen der Emissionshandel. Die möchte ich kurz erklären, damit wir sozusagen eine gemeinsame intellektuelle Basis haben für diese Arbeit. Die Steuer auf CO2 wird erhoben in dem Moment, wo die Ressourcen gefördert werden, dann wäre es sozusagen eine Ressourcensteuer, oder wenn sie verbrannt werden, oder im Moment des Verbrauchs. Also immer, wenn fossile Brennstoffe durch die Industriesysteme geschleust werden, an bestimmten Schlüsselpunkten wird die Steuer erhoben. Das heißt, entweder der Tagebau oder das Kraftwerk oder der Endverbraucher zahlt. Wenn das global gleichmäßig gemacht wird, zahlt immer der Endverbraucher die Zeche, denn diese Steuer werden ja auf den Preis draufgeschlagen und an den Endverbraucher weitergegeben. Wir können dann ausrechnen, wie sich Produkte verteuern, wenn eine CO2-Steuer eingeführt wird. 20 Euro pro Tonne, 50 oder 100 oder vielleicht sogar mehr. Auch dazu werden wir heute Abend noch Informationen bekommen. Auf der anderen Seite, das ist hier rechts dargestellt, gibt es den sogenannten Emissionshandel. Beim Emissionshandel wird von vornherein durch den Gesetzgeber die Menge der CO2-Emissionen begrenzt und es wird für die gewisse Menge, zum Beispiel in der EU 2 Milliarden Tonnen CO2 eine Anzahl von Zertifikaten ausgegeben an die Emittenten. Diese Emittenten müssen am Ende des Jahres für die Emissionen jeweils die Zertifikate entsprechend nachweisen. Wenn ein Kraftwerk 1 Million Tonnen emittiert, brauchen die 1 Million Zertifikate am Ende des Jahres. Überschüssige Zertifikate, die zugeteilt wurden, zum Beispiel basiert auf den letztjährigen Emissionen, können am Markt zu einem sich dann bildenden Preis an Emittenten verkauft werden, denen es nicht gelungen ist, die CO2-Emissionen zu senken. Das heißt, ich habe zwei unterschiedliche Systeme. Die eine ist, ich bezahle pro Verbrennung. Die andere ist, ich bekomme eine Menge zugeteilt, basiert auf meinen letztjährigen Emissionen. Und ich muss dann sehen, dass ich am Ende mit meinen tatsächlichen Emissionen die entsprechenden Zertifikate nachweisen kann. Ich muss mehr zukaufen, wenn es mir nicht gelingt, dass ich Emissionen senke. Oder ich kann verkaufen, wenn ich investiert habe und meine Emissionen senke. Der grundsätzliche Unterschied beider Systeme ist, dass das eine preisbasiert ist und das andere mengenbasiert. Bei der CO2-Steuer lege ich von vornherein den Preis fest. Das ist gut für Endverbraucher, die wissen, wie sich die Produkte verteuern werden. Auf der rechten Seite beim Emissionshandel habe ich ein mengenbasiertes System. Ich weiß von vornherein, wie viel CO2 emittiert werden wird, weil entsprechend die Zertifikate so ausgeteilt werden. Bei der Steuer bilden sich die Mengen am Markt als Antwort auf die Preissignale. Beim Emissionshandel bildet sich der Preis am Markt. Das hat zur Auswirkung, dass ich bei der Steuer von vornherein gar nicht weiß, wie die Emissionen steigen oder sinken werden. Das heißt, hier bleibt eine große Unsicherheit, wie wirksam eine Steuer überhaupt ist. Bei der mengenbasierten Methode, Emissionshandel, habe ich zwar die Mengen begrenzt, aber ich kenne die Preissignale nicht. Ich weiß nicht, ob meine reduzierten Zertifikate zu einem CO2-Preis am Markt von 20 Tonnen oder 100 Tonnen führen werden. Dementsprechend habe ich Unsicherheiten in der Volkswirtschaft, insbesondere beim Endverbraucher, die potenziell politisch sehr vermittelbar sind. Bei beiden Systemen wird es dazu führen, dass Produkte, die sehr CO2-intensiv sind, sich verteuern. Man kann es auch ausrechnen, wie viel das wäre. Auch das werden wir heute sicher noch sehen. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt ein Bundesbürger bin, es gibt Leute mit geringerem Einkommen, Leute mittleren und höheren Einkommen, wie wirkt sich eine solche CO2-Abgabe, Steuer oder Emissionshandel, die dann an mich weitergereicht wird, an mich als Endverbraucher aus? Wenn man sich mal drei Einkommensgruppen anschaut, links Einkommen, niedrige Einkommen, in der Mitte die große Menge der Bundesbürger, die ein recht auskömmliches Einkommen hat, ganz rechts reiche Leute, 1.000 Euro pro Monat, 2.400 pro Monat, 5.700 Euro pro Monat, dann kann man für diese Leute den CO2-Fußabdruck abrechnen. Wir wissen ungefähr, was die verbrauchen. Alle verbrauchen Strom, alle fahren Auto, Leute, die mehr Geld haben, tendenziell konsumieren mehr Flugreisen und mehr Dienstleistungen. Wir wissen also von den einzelnen Einkommensgruppen den CO2-Fußabdruck und auch, welche Warengruppen dort eine Rolle spielen. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann eine bestimmte CO2-Steuer hernehmen, zum Beispiel 100 Euro pro Tonne, und kann ausrechnen, wie viel Prozent des Einkommens der Leute in diese Steuer fließen würde, wenn sie denn tatsächlich bezahlt werden würde. Das Ergebnis sieht wie folgt aus. Die ärmsten Haushalte haben ein sehr starkes Preissignal von über 7%. Das heißt, wenn sich angenommen, deren Konsumverhalten ändert sich nicht, würden diese Haushalte 7% ihres Einkommens in die Steuer stecken müssen. Die haben ja keine Wahl, denn die Steuer wird ja wirtschaftsweit angewandt. Je mehr Geld ich habe und desto größer mein Fußabdruck ist, desto weniger wäre die relative Einkommensbelastung. Desto weniger Prozent meines Einkommens müsste ich in diese Steuer abführen. Warum ist das so? Das ist einfach deshalb so, weil die Leute, die mehr Geld haben, tendenziell Produkte kaufen, die weniger CO2-intensiv sind. Es sind vor allem die Grundbedürfnisse in unserer Gesellschaft, Stromverbrauch, Autotransport, die sehr CO2-intensiv sind, die entsprechend von der Steuer dann erfasst werden und die ungefähr konstant über alle Einkommensgruppen sind. Es ist klar, dass ambitionierte Klimapolitik, also CO2-Preise von jenseits von 20 Euro pro Tonne und Sozialpolitik in Zukunft untrennbar sein werden. Das ist einer der Gründe, warum die politische Debatte im Moment so schwierig ist. Wir möchten uns heute in zwei Vorträgen diesem Thema nähern, auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch dann auf politisch-praktischer Ebene, und wir möchten im Anschluss mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen. Ich möchte Ihnen jetzt die zwei Referenten des Abends vorstellen. Das ist zum einen Oliver Richters. Er ist Mitarbeiter am Lehrstuhl Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Oldenburg. Und seine Forschungsinteressen sind sehr breit, unter anderem zur Theorie dynamischer Wirtschaftssysteme und der physikalischen Rahmenbedingungen des Wirtschaftswachstums insgesamt. Er ist insbesondere Co-Autor des Buches Marktwirtschaft reparieren, Entwurf einer freiheitlichen, gerechten und nachhaltigen Utopie. Und er wird sicherlich auch von den Ideen dieses Buches heute Abend berichten. Weiterhin haben wir Jörg Lange, bekannt als Geschäftsführer Vorstand des CO2-Abgabe-EVs hier in Freiburg. Er ist promovierter Biologe, Limnologe, also Gewässerkundler und ist bekannt als Umweltaktivist, als Mitgestalter des Stadtteils Vauban und der und weiterer Energiekonzepte. Der Ablauf wird wie folgt sein, dass wir zuerst Oliver das Wort erteilen für 20 bis 25 Minuten. Danach gibt es Möglichkeit für Verständnisfragen. Dann wird Jörg einen Vortrag halten, ebenfalls mit der gleichen Dauer. Und dann gehen wir direkt über in den Dialog mit Ihnen. Fragen, Kommentare, Anregungen. Und ich wünsche uns alle einen sehr informativen und anregenden Abend und bitte dann zuerst Oliver auf die Bühne.